Hinweis, bevor es losgeht mit der heutigen Folge von «Apropos». Wir werden zum ersten Mal live aufzeichnen, und zwar am 14. April im Kaufleute in Zürich. Es geht um die Wohnkrise in der Schweizer Stadt und die Frage, wie es zu dieser hat kommen können, was sie für unser Zusammenleben bedeutet und inwiefern sie vielleicht auch für einen Bruch vom Wohlstandsversprechen steht. Über all das reden ich und Philipp Loser mit Gästen aus der Redaktion, die sich mit diesem Thema richtig gut auskennen. Tickets für den Live-Podcast bekommt ihr auf der Webseite vom Kaufleute. Und das Beste, man kann sie auch gewinnen. Wir verlosen 5x2 Tickets. Schreibt uns einfach bis am 6. April ein Mail an podcasts@tamedia.ch. Und jetzt viel Spass mit der heutigen Folge.
Heute bei «Apropos» eine unglaubliche Sicherheitspanne.
Earlier today we found out something that sounds like a joke, but it's deadly serious. A well-known journalist, Jeffrey Goldberg.
In einem Gruppenchat auf Signal haben amerikanische Top-Beamte, darunter der Vizepräsident und der Verteidigungsminister, einen Militärschlag gegen die Houthis im Jemen diskutiert. Auch im Chat war der Chefredakteur vom Atlantic.
He was texting war plans. He was texting attack plans. When targets were going to be targeted, how they were going to be targeted, who was at the targets.
Der hat erst gar nicht können glauben, dass das wahr ist. Ist aber gewesen.
You know, one of my problems, and I've been, you know, asked this question a few times today, it's why did you have such a hard time believing this? And the answer is because it's unbelievable.
Eine verrückte Geschichte, die mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Warum reden die überhaupt auf Signal über das? Warum laden sie eine Journalistin? Und warum merken die das nicht? Und arbeiten die echt sonst auch so? Das alles fragen wir heute Fabian Fehlmann in Washington, der USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und der Süddeutschen Zeitung. Ich heiße Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger, der Basel-Zeitung und der Berner Zeitung. Hallo Fabian.
Hallo Philipp.
Fabian, wenn es nicht so ernst wäre, wir müssten über Witz machen. Wann bist du das letzte Mal in einen Gruppenchat eingeladen worden, wo wir Kriegsplan diskutiert haben?
Wo der Hans-Rudi Merz die Befreiung von der Geiseln in der Schweizerischen in Libyen vorbereitet hat, back in the days. Nein, natürlich noch nie. Das gibt es ja gar nicht.
Es ist nicht so, dass der Bundesrat nicht so einen Chat hat, Threema-Gruppenchat, aber dort sind, glaube ich, wirklich nur Bundesräte bei, so viel man weiss.
Und es würde mich ein bisschen verwundern, wenn dort die Viola Amherd würde in Grossbuchstaben über die Amerikaner gemotzt hat, so wie der Pete Hegseth, der US-Verteidigungsminister, über die Europäer runterlässt.
Jetzt sind wir schon recht insiderisch unterwegs. Komm, Fabian, mit Rösel die Sache von ganz am Anfang an auf, und zwar mit dem gebotenen Ernst. Das ist nämlich das erste Mal Geschichte von Jeffrey Goldberg. Kannst du mir ihn vorstellen?
Ja, der Jeffrey Goldberg ist Chefredakteur vom Atlantic. The Atlantic, das ist eine Publikation, die man gut kennt. Auch den Chefredakteur kennt man gut. Die haben immer wieder tolle Primöre, interessante Analysen. Auch eher eine linksstehende Zeitschrift, kann man wahrscheinlich sagen. Und man kennt den Jeffrey Goldberg besonders gut aus der Zeit, als er aus anonymen Quellen geschrieben hat, den Donald Trump hat gefallene Soldaten als Loser bezeichnet. Das ist etwas, was Trump unglaublich aufgeregt hat, weil er viele Kriegsveteranen zu seinen Wählern zählt und er einfach nicht wollte, dass er bei denen schlecht dasteht.
I mean, I've never experienced this through, you know, the pre-9/11 period, 9/11, Iraq, Afghanistan, and so on. You know, these are life and death issues, and you don't just put out specific targeting information.
Dass man hat Jeffrey Goldberg keine anonyme Quelle braucht, nämlich ganz direkte Quellen bekommen. Er hat Mitte März einen Anflug bekommen, und zwar auf Signal, und die war von Mike Waltz, im Sicherheitsberater. Warum hat er die Anfrage bekommen?
Ja, das ist die Frage, die man immer noch probiert zu beantworten. Also die Anfrage ist von einem Profil, das heisst Michael Waltz. W-A-L-T-Z. Und das ist die Aufnahme von Mike Waltz, eben Donald Trumps Sicherheitsberater. Das ist gesagt, Und der Goldberg war nicht so ganz sicher, ob das wirklich eine legitime Anfrage ist, aber er hat dann einfach mal geklickt und gesagt, er nimmt ja. Man verliert nicht allzu viel, wenn man einfach mal so eine Kontaktanfrage annimmt.
And so I obviously convinced myself, as I state in the story, that this was a disinformation operation of some kind. Somebody, a state actor, non-state actor, I don't know who.
We're trying to entrap you.
We're trying to entrap me or fool me, or I couldn't figure out, you know, what was going on here. The most, at the end of the day, the most obvious explanation that it's just real was, for most of the time I was following this, the most improbable, because I'd never seen senior government officials act this way.
Es ist nicht bei dieser Anfrage geblieben. In der Folge ist nachher Goldberg in einen Gruppenchat mit dem Namen Houthi PC Small Group eingeladen worden. Und er war nicht der Einzige. Wer war alles noch in dieser Gruppe?
Genau, aber man schlüsselt den Namen gerade auf von dieser Gruppe. Also es hat 18 Mitglieder am Schluss. Eingeladen hat Mike Waltz, der Sicherheitsberater von Donald Trump. Das ist vielleicht eine Funktion, die sich nicht jedem gerade erschließt, aber einfach für die, die amerikanische Regierung nicht ganz von so innen kennen. Das ist der wichtigste sicherheitspolitische Berater vom Präsidenten. Der reist in der ganzen Welt um und verhandelt mit Leuten. Und der ist auch der, der verschiedene Regierungsstellen koordiniert, wenn es zum Beispiel um militärische Einsätze geht, um die Aussenpolitik, und das war eben auch da gewesen. Da hat man über Jemen reden, über die Houthi-Rebellen, darum Houthi PC Small Group, und PC heisst Principal Committee, das sind die ranghöchsten Regierungsvertreter, und Small Group heisst eben ein kleiner Kreis von diesen ranghöchsten Regierungsvertretern. Und es ist darum gegangen, dass man Luftschläge gegen die Houthi-Rebellen vorbereiten wollte, weil die Houthi-Rebellen mit Raketen Schiffe beschießen, die durch den Golf von Aden und das Rote Meer zum Suezkanal und nach Europa fahren. Aber deine eigentliche Frage war ja, wer alles dabei war. Aber wir haben den Mike Waltz, Sicherheitsberater, wir haben den Pete Hegseth, den Verteidigungsminister, wir haben den Außenminister Marco Rubio, wir haben den Stephen Miller, einen Berater vom Präsidenten, wir haben Susie Wiles, seine Stabschefin, wir haben den John Radcliffe, den CIA-Direktor, wir haben vermutlich Tulsi Gabbard, die Geheimdienstkoordinatorin, und die ranghöchste Person, nicht zu vergessen, der J.D. Vance, der Vizepräsident.
Also quasi alle außer dem Donald Trump selber. Zu dem Zeitpunkt, wo all die Leute eingeladen werden und sich die Gruppe so ein bisschen füllt, glaubt es denn, dass das wahr ist? Der Journalist?
Nein, das glaubt er natürlich nicht, oder? Das ist so, wie wenn ich auf Signal Alex die Kontaktanfragen überkomme von Frauen, die unbedingt Kontakt wollen mit mir, weil sie mein Fotos so toll finden. Selbstverständlich glaubt man das nicht. Der Jeffrey Goldberg hat einen Fall gewittert. Er hat gedacht, er will sich jemand irgendwie an ihn herroben und probieren, dann irgendwann ihm vielleicht irgendwelche Informationen zu entlocken, ihn irgendwie reinzulegen. Aber er gefunden, er schaut es dem einfach mal zu.
Du hast gesagt, in dieser Gruppe werden mögliche Militärschläge gegen die Houthis besprochen. Wie genau werden die dort besprochen? Also ganz im Detail oder auf so ein bisschen grob? Kannst du uns da einen Einblick geben?
Das ist dann das, was das Interesse von Jeffrey Goldberg im Journalist weckt.
He was texting attack plans. When targets were going to be targeted, how they were going to be targeted, who was at the targets, when the next sequence of attacks were happening. I didn't publish this, and I continue not to publish it, because it felt like it was too confidential, too
technical. Also er hat gemerkt plötzlich, da sind Details dabei, in der Art und Weise, wie sich die Leute ausdrücken, aber auch in den Themen, die besprochen werden, die schon darauf hinweisen, dass es da wirklich ein Regierungschat ist. Also die Person, die als J.D. Vance angeschrieben ist, fährt zum Beispiel plötzlich auf, in Frage stellen, ob man wirklich gegen Tut diesen Luftschlag machen soll, und sagt, ja, die Amerikaner haben eigentlich gar kein Interesse an dem, das ist nur für die Europäer, weil die transportieren am meisten Waren auf dieser Schiffsroute. Und wie kann denn Donald Trump seinen Wählern erklären, dass er jetzt gegen die losschlägt? Das hat doch gar nicht mit den Amerikanern zu tun. Und die Pläne, das zieht sich dann so ein paar Tage über das hin, und die Pläne werden immer detaillierter. Also irgendwann einmal geht es darum, dass der Pete Hegseth einen Schlachtplan verschickt, wo man sieht, welche Ziele das die Amerikaner beschießen wollen, mit welchen Raketen genau, welche Flugzeuge das sie losschicken und welche Zeit dass die Schläge stattfinden. Also wir haben dann einen richtig detaillierten Kriegsplan, wo in einer privaten Signal-Chat-Gruppe verschickt wird.
They were running a war plan on a messaging app and didn't even know who was invited into the conversation. I mean, it's an obvious, ridiculous security breach.
Komm, wir bleiben noch ganz kurz beim J.D. Vance und Europäer. Was man in diesem Chat sieht, der ist auch abgedruckt worden nachher im Atlantic. Er wirklich mit den Europäern, die mag er momentan überhaupt nicht.
Ja, genau. Also, ich nehme jetzt vorweg. Und inzwischen ist bestätigt worden, dass der Chat authentisch ist. Der Nationale Sicherheitsrat hat das bestätigt. Man ist am Abklären, warum dann ein Journalist mitgelesen hat. Aber Fakt ist, die Regierung hat offenbar nicht verstanden gehabt, dass ein Journalist mitliest und hat sich ziemlich frei austauscht. Und einer für die Europäer relevantesten Aspekt ist eben der, wie der J.D. Vance über sie runterlässt. Also er sagt dann irgendwie, ja, er sei zwar gegen die Luftschläge, aber wenn der Präsident das wählt, dann mich er natürlich auch mit und darf sich da nicht öffentlich gegen ihn stellen. Aber ihn, ich tue es jetzt ein bisschen frei übersetzen, schiesse es einfach an, schon wieder die Europäer irgendwie aus der Bredouille zu holen und für sie wieder quasi etwas zu machen, was sie eigentlich selber machen müssen. Und dann gebe ich den anderen die Antwort, hey, wir sind im Fall die Einzigen, die militärisch in der Lage sind, den Schiffsverkehr abzusichern. Und irgendwann sagt dann der Vance, ja gut, okay, aber wenigstens sollen dann die Europäer also dafür zahlen. Und in das stimmen dann alle anderen auch ein. Der Pete Hegseth, der Verteidigungsminister, sagt dann eben in Grossbuchstaben, er findet es also erbärmlich, wie die Europäer sind. Und das ist allein schon der Ton, der uns wirklich muss denken muss. Oder wir sind da nicht in einem öffentlichen Forum, wo es darum geht, dass man irgendwie Punkte schindet beim heimischen Publikum oder so, sondern man ist da unter sich, wo man wirklich sagt, was man denkt. Und in dem Rahmen eben schreiben die Beschimpfungen über die Europäer in Grossbuchstaben her. Das ist eine Qualität von einer Diskussion, die wirklich muss Sorgen machen den Europäern.
Werden in Amerika eigentlich alle Militäranschläge so organisiert?
Das ist die Frage, die man jetzt gerade nachgeht. Selbstverständlich nicht, oder? Also, Signal ist zwar eine verschlüsselte App und die gilt als einigermaßen sicher, aber Signal läuft auf Geräten, die hackbar sind, zum Beispiel auf meinem iPhone, auf deinem iPhone oder eben auch auf dem privaten iPhone von J.D. Vance. Auf den meisten Regierungsgeräten hingegen, die von der amerikanischen Sicherheitsbehörde kontrolliert werden, sind Apps wie Signal verboten. Da gibt es spezielle Kanäle, spezielle Apps. Oder auch ganz andere Kanäle, die nicht auf dem Telefon laufen, gesicherte Kanäle, wo man darüber kommuniziert. Es geht so weit, dass wenn man zum Beispiel Kriegspläne miteinander diskutieren will, hat man so mobile Kommunikationszellen, physische Zellen, die man dann aufbaut und reinhockt, die abhörsicher sind. Und mit denen tut man dann über eine gesicherte Verbindung mit anderen sich koordinieren. Aber ganz sicher nicht in einer App wie Signal, wo man zumindest muss befürchten, dass fremde Nachrichtendienste könnten mitlesen und mitlesen.
Der Peter Hegseth, der Verteidigungsminister, der sich rege an diesem Chat beteiligt hat, ist dann auch auf das angesprochen worden, dass es da gibt, dass es diese Chatgruppe gibt. Und er hat dann gesagt, er habe kein richtiges Plan teilt auf dieser Gruppe.
You're talking about a deceitful and highly discredited so-called journalist who's... I've heard I was characterized. Nobody was texting war plans. And that's all I have to say about that. Thank you.
Stimmt das denn?
Es ist noch schwierig im Moment zu überprüfen, vermutlich eher nicht unbedingt. Also der Jeffrey Goldberg hat sich vorsichtig verhalten. Er hat nur umschrieben, was der Hegseth teilt hat. Er hat nicht Screenshots von dem publiziert, eben weil es halt relevante Sicherheitsinformationen sind, weil der Goldberg wahrscheinlich müsste befürchten, dass Behörden ihn würden juristisch verfolgen, wenn er es würde publizieren, weil es Militärgeheimnisse sind. Man weiss darum nicht ganz genau, welchen Detaillierungsgrad das es gehabt. Man weiss auch nicht, ob der Hegseth sich da ein bisschen spitzfindig auf irgendeine Formulierung von Kriegsplänen rausbegibt. Es gibt vermutlich schon noch detailliertere Einsatzpläne, die er nicht in das Signal hineingestellt hat. Aber nein, natürlich, also er versucht sich jetzt da rauszureden, weil das ist eine hochnotpeinliche Situation für die Regierung. Der Pete Hegseth war einer, der war Fox-Moderator, bevor er Verteidigungsminister geworden ist. Viele haben seine Qualifikation infrage gestellt für diesen Job. Und er hat als Fox-News-Moderator die ganze Zeit runtergelassen über den Joe Biden, der senil sei und in seiner Garage Keimakten vergessen habe. Damals ist es darum gegangen, klein zu reden, dass Donald Trump in seiner Dusche in Mar-a-Lago selber Geheimakten versteckt hat, aktiv vor der Behörde versteckt hat. Aber jetzt fällt das natürlich alles auf ihn zurück, oder? Der Hegseth hat dann irgendwie gesagt, der Regierung kann man nicht trauen, wenn sie nicht kann mit Geheimnis umgehen. Er hat die Regierung von Joe Biden gemeint. Und jetzt stellt sich halt die gleiche Frage auch bei der Regierung Trump.
Mhm. Das ist nicht nur mit den Biden. Es war ja dort bei der Hillary Clinton so gewesen, beim ersten Präsidentschaftswahlkampf gegen Trump, dass sie sehr unter Druck gekommen ist wegen den Mails, die sie auf dem privaten Server hatte, glaube ich, oder?
Genau, danke für den Hinweis. Ja, natürlich, dort war vor allem der Donald Trump der, der darauf rumgehackt hat. Er hat gesagt, lock her up, also sperre sie ein, weil Hillary Clinton einen privaten E-Mail-Server installiert hat, wo sie darüber Mails verschickt hat, wo es auch vertrauliche Inhalte drin hat. Sie war dann Außenministerin und hat auch speziell Sicherheitsprotokoll einhalten. Das ist alles ein bisschen mühsam, darum braucht man halt Umwege, weil es einfacher geht. Das ist ihre, es hat damals FBI-Ermittlungen gegeben, die sind dann eingestellt worden, plötzlich wieder eröffnet worden, mitten im Sommer in der heissen Wahlkampfphase. Und man geht davon aus, dass die Affäre damals dazu einen starken Beitrag geleistet hat, dass Donald Trump gewonnen hat gegen Hillary Clinton. Also der Trump hat so einer Affäre letztlich seine politische Karriere zu verdanken. Und jetzt fällt das alles auf ihn zurück.
Kommen wir zurück zum aktuellen Chat. Wie detailliert die Kriegspläne waren, wo der Hegseth teilt hat, wissen wir nicht. Was wir aber wissen, ist, dass der Goldberg den Zeitpunkt des Angriffs erfahren hat.
You know, he can say that it wasn't a war plan, but it was a minute by minute accounting of what was about to happen.
Er beschreibt es selber so in seinem Text, dass er dann auf den Parkplatz gefahren ist mit seinem Auto und dort geschaut hat, um die Zeit, wo die Einschläge kamen, auf den sozialen Medien.
It's interesting because as I'm reading it at 11:44 a.m. on Saturday morning, the 15th, mm-hmm. seeing that the Houthis are not going to know about this for another couple of hours.
And you know about it.
Und dann hat er gesehen, tatsächlich, die Houthi-Rebellen werden bombardiert, der Chat ist wahr.
I'm thinking to myself, well, I'm glad that Mike Waltz didn't invite a Houthi into the group or a Russian spy or an adversary of the United States. But put that aside. I'm reading this and I'm wondering not only why am I reading this, but why would the Secretary of the Treasury need to know the precise attack sequence?
Was passiert nach den Militärschlägen im Chat selber? Das finde ich auch noch interessant.
Man klopft sich dann auf die Schultern, oder? Zuerst haben wir diskutiert, zählen wir überhaupt? Ist das überhaupt opportun? Der Vizepräsident Vance hat in Frage gestellt, ob der Trump überhaupt versteht, was er da mit dem macht, die ganze Tragweite begreift. Und nachher hat man aber dann die Militärschläge ausgeführt und jetzt ist das grosse Schulterklopfen. Mhm. Oder der Mike Waltz hat wahrscheinlich das bekannteste Symbol unterdessen aus dem Chat veröffentlicht. Das ist so die Faust, wo er zum Gruß jemandem hertatscht. Das Emoji gefällt vom USA-Emoji, gefällt vom Feuer-Emoji. Also man ist da wirklich so in dem patriotischen Feuer ist mir am Feiern, das hat man jetzt super gemacht, excellent, good job, alle feiern einander.
Wo der Goldberg sicher ist, dass der Chat real ist, geht er raus. Warum macht er das und was passiert dann?
Es ist interessant, er sagt nicht ganz genau, warum er den Chat verlässt. Aber man kann davon ausgehen, dass er irgendwann schon, eben, er schnallt jetzt und er muss jetzt wissen, dass der Chat real ist. Und er muss jetzt wissen, dass er nicht darf in dem Chat sein eigentlich. Und der Donald Trump hat im Wahlkampf und seither immer wieder versprochen, dass er wird Leaker, die Geheimnis verraten, verfolgen, dass er auch gewillt ist, Journalisten zu verfolgen, vor Gericht zu stellen. Er geht auch tatsächlich gegen Journalisten vor. Und der Goldberg schildert das da nicht, aber man kann vermuten, dass er auch sich ein bisschen in Schutz nehmen wollte. Weil wenn er da die Militärgeheimnisse mitliest als Unbefugter, kann es ihm passieren, dass er plötzlich jahrelang in der Kiste verschwindet. Das ist eine ernstzunehmende Gefahr in der heutigen Trump-Administration.
Wenn jemand aus einem Signalgruppen-Chat rausgeht, das wissen wir beide, Fabian, dann kommt eine Mitteilung, wo man sieht, Fabian Fellmann hat den Chat verlassen, keine Ahnung. Und bei ihm ist so, dass er mit dem Kürzel registriert war, JG, und dann hat es dort geheissen, dass er aus dem Chat raus ist. Und trotzdem hat es niemand von der anderen gemerkt. Warum?
Genau, also der Administrator, der Mike Waltz, hat ganz sicher eine Nachricht bekommen. Alle anderen dürfen jetzt auch gesehen haben. Das ist auch noch eine von diesen Fragen, die nicht geklärt ist. Auf jeden Fall hat er keine einzige Nachfrage bekommen, keine Reaktion. Niemand hat JG, JG, eben Jeffrey Goldberg, gefragt. wer er ist, was seine Nummer ist, wieso dass er da ist. Niemand hat probiert zu schauen, was hat er erfahren. Man hat keine FBI-Agenten vorbeigeschickt, um ihn zu befragen und zu schauen, was ist das Problem. Sind da irgendwo Geheimnisse rausgegangen? Einfach stillschweigen. Bis dann der Goldberg, er hat die Geschichte am Montag, am 24. März veröffentlicht, am Morgen vorher den Nationalen Sicherheitsrat mit dem Ganzen konfrontiert. Das ist die Behörde rund um den Mike Waltz herum. Und die haben dann bestätigt, ja, das ist tatsächlich ein echter Chat. Und sie denken jetzt abklären, wie das dazu gekommen ist. Offenbar sind gerne aus Versehen hinzugefügt worden.
Komm, wir schauen auf die Folgen von diesem Fehler, von diesem fehlerhaften Dazufügen von diesem Journalist. Hat es in der Geschichte von der amerikanischen Politik je etwas Vergleichbares gegeben?
Ja, also wenn man Fox News glaubt, passiert das die ganze Zeit, oder? Also die haben es kommentiert mit dem Sprüchli unten dran, jeder von uns hat schon mal der falschen Person ein SMS geschickt und hat gesagt, es sei wie wenn man den eigenen Junggesellenabschiedtag vorbereitet und aus Versehen die Brüder, die Tante dazu einladen. So probiert das Fox News klein zu reden. Aber nein, also im Ernst, nein, es gibt keinen vergleichbaren Vorgang. Es gibt ja auch noch nicht so langjährige Chats. Du hast es angetönt, 2016 ist lang darüber diskutiert worden, was Hillary Clinton falsch gemacht hat, wo sie den privaten E-Mail-Server gebraucht hat und über den privaten E-Mail-Server als Außenministerin kommuniziert hat. Man weiss allerdings nicht, dass sie damals Geheimnis von einer Tragweite von dem, was wir jetzt da in dem Signal-Chat gesehen haben, geteilt hätte. Was sie dort rausgelassen hat, ist sehr, sehr viel harmloser gewesen nach allem, was man weiss. Und selbstverständlich gibt es immer wieder Leaks. Also wir haben hohe Pentagon-Offizielle gehabt, die alles in Tagebücher aufgeschrieben haben und dann nachher ihre Geliebte gegeben, die dann eine Biografie daraus geschrieben hat. Eine ganze Reihe von solchen Sachen. Aber nicht etwas, wo quasi die Regierung selber eine Journalistin in einen Chat einladen auf einer ungesicherten Plattform und mit dem Geheimnis teilt. Und es gibt jetzt bereits natürlich erste Verschwörungstheorie, die sagen, das sei alles extra gewesen, um den Europäer irgendwie hintendurch signalisieren, dass es übrigens sie dann müssen Preis zahlen dafür, dass jetzt die Amerikaner da im Golf von Aden für sie dann eingreifen. Es tönt alles sehr unplausibel. Letztlich ist es eben so, dass die Sicherheitsvorschriften Kommunikation erschweren und kompliziert machen und langsam machen. Und der Anreiz ist halt relativ gross, dass man dann auf anderen Kanälen sich austauscht. So Geschichten kennen wir aus der Schweizer Armee auch, wenn die Funkeinrichtungen nicht funktionieren, dass dann die Soldaten einander noch geschwind ein WhatsApp schicken.
Haben sich die Funktionäre in der Gruppe eigentlich strafbar gemacht?
Auch diese Frage steht im Raum. Also, die Amerikaner haben relativ drakonische Strafen für Leute, die Geheimnisverrat begehen. Das müssen sie nicht unbedingt bewusst machen. Das kann auch sein, wenn sie sich nicht an die Vorschriften halten, fahrlässig. Es gibt da den Espionage Act, der sehr harte Gefängnisstrafen für das vorsieht. Das alles wird im Moment geklärt, oder? Ich glaube, zuerst muss jetzt mal wirklich untersucht werden, wie ist der Chat genau zustande gekommen, wer hat eingeladen, dann ist die zweite Frage, welche Informationen sind geteilt worden, welche Geheimhaltungsstufen hat es gehabt, es gibt ja da auch verschiedenste Geheimhaltungsstufen, von einfach vertraulich, was Zeug ist, was die Leute nicht sehen sollten, aber nicht weiter schlimm ist, bis zu der höchsten Geheimhaltungsstufe, wo es um Atomgeheimnis geht, wo die nationale Sicherheit unmittelbar würde gefährden. All das muss jetzt aufgearbeitet werden und dann wird sich auch die Frage stellen, ob sich jemand strafbar macht. Punkt ist natürlich, die Untersuchung, ob sich jemand strafbar gemacht hat, für die Staatsanwälte vom Bund. Die Staatsanwälte vom Bund sind im Justizministerium unterstellt, ermitteln durch das FBI und all die Behörden hat Donald Trump gerade unter seine Kontrolle gebracht. Das heisst, wenn er will, dass ermittelt wird, wird ermittelt. Und falls er es als politisch nicht günstig erachtet für sich selber, dass er nicht ermittelt wird, wird er ganz einfach die Ermittlungen blockieren und sagen, das sei jetzt eine Lappalie und da müssen wir nicht weiter drauf schauen.
Hat sich denn der Journalist strafbar gemacht?
Ja, die Frage habe ich mir eben auch gestellt und ich habe bis jetzt noch keine gute Antwort darauf gefunden. Also er verhält sich sehr vorsichtig mit seinem Artikel, oder? Und bemüht sich wirklich auch in den Screenshots, die er dazu veröffentlicht, die ganze Geschichte belegt, so ein bisschen die peinlichen Episoden zu zeigen und auch die inhaltlich wichtigen, ohne dass er aber Geheimnis verraten. Aber der Journalist hat natürlich die Screenshots und die ganze Geschichte, die Chatgeschichte ist auf seinem Gerät gespeichert. Er gibt da nicht ganz genau Auskunft, was er mit dem Gerät gemacht hat, was er mit dieser Chatgeschichte gemacht hat, in welcher Form, dass er die gespeichert hat. wie dass er sich versichert hat, auch mit Juristen, dass er sich da nicht strafbar macht. Also es steht ganz sicher die Möglichkeit im Raum. Und eben bei dieser Trump-Regierung muss man davon ausgehen, dass sie sehr genau wird herschauen, ob sie am Schluss nicht keinem Journalist einen Strick daraus drehen.
Was sagt eigentlich Donald Trump zu der ganzen Sache bis jetzt?
Die Atlantic sind irgendwie so ein komisches Heftchen, das sowieso bald bankrott ging, und er wüsste nichts davon. Auch das ist natürlich ein Versuch, ein bisschen salopp, das abzuspielen. Der Trump sagt im Moment noch nichts dazu. Und das ist ein Zeichen dafür, im Moment, zumindest wird es so verstanden, dass es eben eine ernsthafte Sache ist. Wenn es nicht allzu schlimm wäre, würde der Trump einfach zurück argumentieren und sagen, das seien alles Lügen und etwas dazu sagen. Aber er sagt nicht wahnsinnig viel. Das spricht dafür, dass er zuerst mal Informationen sammeln will, dass er sich auch alle Optionen offen behalten will. Und zu diesen Optionen gehört eben, dass man den Sicherheitsberater Mike Waltz rausschießt. In den amerikanischen Medien kursieren jetzt schon verschiedenste Zitate aus dem Umfeld von Trump. Die einen sagen, der Waltz sei fucked. Das ist ein Kraftausdruck, den ich jetzt nicht auf Deutsch übersetze. Auf jeden Fall sei er am Ende. Und andere wiederum sagen, das werde alles wieder vorbeigehen. Das werde jetzt einfach von den Demokraten aufgespielt, weil sie ihm Trump etwas anhängen wollen. Ich glaube, man muss jetzt wirklich noch ein bisschen abwarten, was in den nächsten Tagen rauskommt, welche Erkenntnisse das da entstehen, bis man sieht, wie sich das wird verhalten.
Ganz unpolemisch gefragt, gibt die Episode auch einen Eindruck davon, wie man die Verwaltung schafft?
Ja, ganz eindeutig. Ich habe jetzt ein bisschen auf diesen Grossbuchstaben rumgehackt und das tönt wie eine Lappalie. Aber es ist tatsächlich, also wenn du und ich, Philipp, miteinander im privaten Rahmen redet oder wenn das Mikrofon abgestellt ist, drücken wir uns ein bisschen anders aus, als wenn das Mikrofon läuft und die Öffentlichkeit zulässt. Und bei der Trump-Administration hat man ständig das Gefühl, die macht einfach so eine Kraftmeierei nach außen. Das ist so eine Pose, wo man probiert, damit Eindruck zu schinden. Das ist einfach nur eine Fassade für eine Verhandlungsposition aufzubauen. Und was wir jetzt in diesem Chat da gesehen haben, ist, nein, das ist eben nicht so. Das sind tatsächlich zum Teil so beihärte Ideologen, eben, die dann in so informellen Chats einander mit Grossbuchstaben versuchen, sich ein bisschen zu beeindrucken oder zu versichern, dass sie auch der gleichen Meinung sind. Es hinterlässt letztlich einen unprofessionellen Eindruck, einen unsouveränen Eindruck. Und das ist ja das Gefährliche für die Trump-Regierung bei dem ganzen Vorfall. Es ist nicht, dass sie die Europäer unter Druck setzen wollen. Es ist nicht, dass sie intern darüber diskutieren, ob man wirklich gegen die Houthi losschlagen soll, sondern es ist der Eindruck, dass da Dilettanten am Werk sind, dass Leute am Werk sind, die nicht wissen, wie eine Signal-App funktioniert. Eine App, die praktisch alle von uns installiert haben auf unserem Telefon. Dass sie einfachste Prozesse nicht beherrschen, wie eine Chatgruppe kreieren und schauen, wer ist drin. Das ist eben nicht Vorbereitung für einen Bachelorabend mit seinen Kollegen, sondern das ist nationale Sicherheit. Da hätten amerikanische Soldaten gefährdet werden, da hätten amerikanische Geheimdienstquellen offenbart werden. Und ja, es gibt einen Eindruck davon, wie diese Verwaltung geschaffen wird. Ich glaube, dass von dem macht man sich in Europa zum Teil auch nicht so einen Eindruck, dass wenn da nach 4 Jahren ein neuer Präsident gewählt wird, dann wird die Verwaltung zu einem grossen Teil runtergefahren und muss neu aufgefahren werden. Das geht bis zum Punkt, dass die E-Mail-Verteiler, die Pressemitteilung an die Journalisten rausgehen, nicht mehr die gleichen sind und wieder neu aufgebaut werden. Dass die neue Regierung muss einen neuen E-Mail-Server einrichten, weil die andere Regierung vorher den abstellt. Und dass wir in dem Chaos, in dem Tempo, wo Trump arbeitet, muss irgendwie effiziente Arbeitsmethoden finden, um vorwärts zu kommen. Das ist ja durchaus verständlich, aber dass man das auf eine Art und Weise macht, die die Sicherheitsinteressen der USA gefährdet, das werden natürlich die Amerikanerinnen und Amerikaner im Trump nicht so schnell verzeihen.
Danke, Fabian.
Danke, Philipp.
Das war unsere Folge mit dem Fabian Fellmann, einem USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und der Süddeutschen Zeitung, über die Episode mit dem Signal-Gruppen-Chat. Diese Folge hat Mirja Gabatuller produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.